Ich habe jedes Vertrauen in diese Firma verloren. Das unredliche Marketing grenzt an Betrug. Ich fühle mich verraten und schäme mich dafür, in Exile vertraut zu haben. Diese Worte stammen von einem offensichtlich verärgerten Bäcker von Torment, Tides of Numenera, dem geistigen Nachfolger zu Planescape Torment. Er schrieb sie am 20. Februar im offiziellen Forum von Entwickler in Exile, 8 Tage vor Erscheinen des Spiels. Und sein Ärger ist mehr als verständlich. Erst wenige Wochen zuvor war bekannt geworden, dass in Exile klammheimlich mehrere Stretch-Goal-Inhalte der Crowdfunding-Kampagne gestrichen hat. Dem Rotstift zum Opfer fielen unter anderem 3 der finanzierten 9 Gefährten, das Crafting-System, der interaktive Ingame-Codex sowie die erweiterte Musikuntermalung mit Live-Orchester. Andere Features wurden massiv zusammengestrichen. Das in Kickstarter-Updates versprochene Fraktionen- und Kultesystem existiert im fertigen Spiel nur rudimentär und die Entwicklungsmöglichkeiten des Spielercharakters sind entgegen der dort dargelegten Pläne erheblich eingeschränkt. Kommuniziert hat in Exile nichts davon. Erst als findige Bäcker Ende Januar die Beta-Dateien des Spiels dekompilieren und die PlayStation-Trophäen analysieren, kommen die fehlenden Inhalte ans Licht. Colin McComb, der kreative Leiter von Torment, beeilt sich nach entsprechenden Berichten zwar mit einer Stellungnahme, entschuldigt sich gegenüber Eurogamer aufrichtig bei den Bäckern für die mangelhafte Kommunikation und verspricht, dass sie sämtliche Post-Release-Inhalte kostenfrei erhalten werden. Man habe es, so Colin McComb weiter, bei der ganzen Arbeit vor dem Erscheinen einfach versäumt, die Bäcker zeitnah über die Kürzungen zu informieren. Bei allem Verständnis für die Arbeit der Entwickler, man versäumt es vielleicht, den Müll rauszubringen. Oder dem Patenonkel zum Geburtstag zu gratulieren. Wenn man hingegen 4,2 Millionen bei Kickstarter einsammelt, das Spiel 4 Jahre lang entwickelt und es dann wenige Wochen vor Erscheinen der Detektivarbeit der Unterstützer überlassen bleibt, die tatsächlich umgesetzten Finanzierungsziele zu dokumentieren, dann muss sich geradezu zwangsläufig der Eindruck aufdrängen, dass in Exile diese Kürzungen bewusst unter Verschluss hielt, um die positive Presse und die Verkaufszahlen zu Release nicht zu gefährden. Die Vorstellung, dass während dieser ganzen Zeit niemand auf den Gedanken kam, die Unterstützer zu informieren, erscheint mir absurd, ja geradezu lächerlich. Don't piss down my back and tell me it's raining, sagt ein amerikanischer Freund von mir gerne, wenn er sich auf derlei Weise für dumm verkauft fühlt. An der Stelle könnte man das Ganze unter schlechte Kommunikation verbuchen und die vielen kritischen Nutzermeinungen bei Steam als redlich verdient abspeichern. Dort taumelt das Spiel nach größtenteils guten bis sehr guten Kritiken in der Fachpresse inzwischen dem User-Review-Mittelmaß entgegen. 69% der Reviews sind positiv, ein bescheidener Wert, und er sank zuletzt so schnell und nachhaltig, dass im offiziellen Forum Verschwörungstheorien über vermeintlich manipulierte Nutzerwertungen durch verärgerte Bäcker kolportiert werden. Aber so einfach ist das nicht. Denn der Fall Torment illustriert 2 fundamentale Fragen bei der Crowdfunding-Entwicklung, die eine nähere Betrachtung verdienen. Erstens, darf ein Entwickler überhaupt finanzierte Inhalte streichen, selbst wenn er das in der gebotenen Transparenz an die Unterstützer kommuniziert? Und zweitens, führt das Finanzierungsmodell vielleicht zwangsläufig zu solchen Unstimmigkeiten? Fangen wir mit der ersten Frage an. Natürlich kann man argumentieren, dass ein Entwickler immer das Recht, ja sogar die Pflicht habe, Inhalte zu streichen, wenn sie der Gesamtqualität des Spiels abträglich sind. Man kann die künstlerische Integrität ins Felde führen. Man kann, wie bei den Diskussionen rund um Torment geschehen, auch argumentieren, dass 6 gute Gefährten doch wesentlich erstrebenswerter seien als 9 mittelmäßige. Aber als Bäcker würde ich an dieser Stelle wahrscheinlich die Augenbrauen heben und falsches Dilemma rufen. Denn ich will weder 6 gute Gefährten noch 9 mittelmäßige. Ich will die 9 guten, für die ich bezahlt habe. Nun kann man weiter argumentieren, dass das eine unrealistische Erwartungshaltung sei. Softwareentwicklung im Allgemeinen und Spieleentwicklung im Speziellen sind eben keine linearen Prozesse. Pläne müssen über den Haufen geworfen, nicht miteinander harmonierende Elemente gestrichen werden. Die klassische Entwickler-Publisher-Struktur bildet diese Notwendigkeit auch seit Jahren ab, denn der als Investor fungierende Publisher hat an der Qualität des Spiels nur insofern Interesse, als es die Verkäufe tangiert. Er hegt ein Interesse an der Rendite seiner Investition, nicht am Produkt selbst. Für ihn ist es schlicht unerheblich, ob am Ende nur 6 statt der ursprünglich 9 vorgesehenen Gefährten in einem Spiel enthalten sind, solange sich das Spiel gut verkauft. Bäcker hingegen sind keine Investoren. Sie strecken zwar das Geld vor, aber sie partizipieren nicht am Gewinn. Und im Gegensatz zu einem Investor hegen sie ein natürliches Interesse daran, dass alle von ihnen finanzierten Inhalte enthalten sind. Denn sie haben nicht für die Rendite bezahlt, sondern für diese Inhalte. Im Falle von Spiele-Crowdfunding trifft also ein nicht-linearer Prozess auf lineare Erwartungen und Versprechen. Eine typische Stretch-Goal-Liste visualisiert das wunderbar. Sid Meier hat diese Problematik schon im Mai 2013, knapp 2 Monate nach dem Abschluss der Torment-Kampagne und auf dem Höhepunkt des damaligen Crowdfunding-Hypes, in einem Interview dezidiert angesprochen. Crowdfunding, so Meier, setze voraus, dass man sich früh auf viele Konzepte festlege, um die notwendige Unterstützung zu erhalten. Und wenn man am Ende feststelle, dass eines dieser Konzepte nicht richtig funktioniere, nun, dann habe man ja trotzdem versprochen, es umzusetzen. Diese Aussagen geisterten allenthalben unter der Schlagzeile Sid Meier findet Kickstarter zu unflexibel durch die internationale Spielepresse, aber ich glaube nicht, dass es Meier um die Plattform ging. Oder den Prozess der Schwarmfinanzierung. Ich glaube, es ging ihm um die Einschränkung der Kreativität und künstlerischen Integrität durch eine konkrete Erwartungshaltung. Und damit wären wir bei der Antwort auf die zweite Frage. Der stillschweigende Vertrag zwischen Entwickler und Backer basiert auf anderen Faktoren und führt deshalb zwangsläufig zu anderen Spielen als der handfeste Vertrag zwischen Entwickler und Publisher. Das muss nicht notwendig zum Problem werden. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, das sagt auch Sid Meier. Aber wenn, wie im Falle von Torment, der Entwickler diesen stillschweigenden Vertrag einseitig und klammheimlich aufkündigt, weil er um seine Rendite fürchtet, dann ist das mit mangelhafter Kommunikation nicht zu Ende erklärt. Ich würde zwar nicht so weit gehen, es Betrug zu nennen, denn Betrug setzt eine betrügerische Absicht voraus und dafür gibt es in diesem Fall keinen seriösen Beleg. Aber die Entwickler haben aus wirtschaftlichem Eigeninteresse in Kauf genommen, dass sich zumindest ein Teil jener Menschen verraten fühlt, der in den vergangenen 4 Jahren ihren Lebensunterhalt finanziert hat, ohne dafür mehr zu erwarten als das, was man ihm im Gegenzug versprochen hat. Ich würde mich ein bisschen dafür schämen. Desinformation ist im engen Kontext am effektivsten. Diese Aussage stammt von dem Journalisten und ehemaligen CIA-Analysten Frank Snapp. Sie illustriert ein Problem, mit dem sich Spielepresse im Speziellen und Produktjournalismus im Allgemeinen schon immer auseinandersetzen mussten. Die Informationshoheit der Hersteller. Wenn ein Publisher eine Pressemitteilung veröffentlicht, dann will er damit in der Regel nicht die Presse informieren, sondern ein unabhängiges Sprachrohr für seine Markenbotschaft gewinnen und den Kontext der Berichterstattung so eng wie möglich halten. Wie effektiv das in einem größeren Rahmen sein kann, hat No Man's Sky eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Videos, Trailer, Interviews, Factsheets, Pressemeldungen, Anspielsessions, das alles war dazu geneigt, Desinformation zu streuen, weil der Kontext einer zusammenhängenden Spielerfahrung fehlte. Dass die Presse heute so gut wie keine spielbaren Preview-Versionen mehr erhält, liegt nicht etwa daran, dass die Hersteller Angst vor Raubkopien hätten, sondern daran, dass sie damit die Kontextkontrolle aufgeben würden. Man muss nicht lügen, um zu lügen. Es reicht, wenn man der Wahrheit den Kontext entzieht. Ein aktuelles Beispiel sind die Meldungen über die Rekordverkaufszahlen der Switch. So hat der US-Chef von Nintendo über den Journalisten Nick Wingfield verbreitet, dass die Switch in Amerika besser angelaufen sei als jede Nintendo-Konsole zuvor. Aus Frankreich wiederum heißt es, dass die Switch am ersten Wochenende mehr Exemplare abgesetzt habe als die PS4 in den ersten 2 Wochen. Und in Großbritannien habe die Switch die Verkaufszahlen der Wii U verdoppelt. In diesem Kontext sind das Jubelmeldungen. Nintendo streut sie, weil der Eindruck eines erfolgreichen Produkts entstehen soll. Denn als erfolgreich wahrgenommene Produkte verkaufen sich besser. Der tatsächliche Informationsgehalt indes hält sich in fragwürdigen Grenzen. Es ist ein leichtes, aus denselben Meldungen das Bild eines durchwachsenen Produktlaunches zu zeichnen. Alles, was es dazu braucht, ist ein anderer Kontext. Die von Wingfield verbreitete Rekordmeldung beispielsweise bezieht sich nicht, wie vielfach fälschlicherweise berichtet, auf die USA oder Nordamerika, sondern auf die sogenannten Americas, also Nord- und Südamerika. Dass die Switch dort einen besseren Start hingelegt hat als etwa die Wii U, könnte also schon alleine daran liegen, dass die Wii U in Südamerika erst 2 Wochen später erschien. Frankreich? Dort verkaufte die PlayStation 4 trotz massiver Lieferengpässe zum Launch 240.000 Einheiten in den ersten 4 Wochen. Und Großbritannien? Im Vergleich zur Xbox One mit 150.000 verkauften Einheiten und der PlayStation 4 mit 250.000 verkauften Einheiten wirken die 80.000 verkauften Switch-Konsolen im gleichen Zeitraum plötzlich nicht mehr ganz so beeindruckend. Wohlgemerkt. Ich will damit nicht unterstellen, dass die Switch ein Flop sei. Und ich will Nintendo nicht vorwerfen, dass die gestreuten Zahlen und Informationen gelogen seien. Ich will lediglich illustrieren, wie fundamental der Kontext gerade bei solchen Meldungen die Wahrnehmung und Meinungsbildung beeinflusst und was geschieht, wenn man ihn weglässt oder verändert. Desinformation entsteht nicht zwangsläufig aus böser Absicht oder manipulativem Verhalten, sie entsteht im engen Kontext. Zu diesem Kontext gehört übrigens auch die Beobachtung, dass es zum aktuellen Zeitpunkt schlicht unmöglich ist, ein seriöses Urteil über den Erfolg oder Misserfolg der Switch zu treffen. Die Wii U beispielsweise ging im November und Dezember 2012 insgesamt rund 3 Millionen Mal über die weltweiten Ladentheken. Die Wii kam im gleichen Zeitraum auf knapp 3,2 Millionen Exemplare. Von der einen Konsole wurden seitdem 13,5 Millionen Einheiten verkauft und von der anderen über 100 Millionen. Ähnliche Beobachtungen kann man auch bei der Xbox One und PlayStation 4 machen. Ende 2013 verkaufte Sony etwa das 1,4-fache von Microsoft. Inzwischen das Doppelte. Man tut also gut daran, die aktuellen Zahlen und Meldungen als das zu nehmen, was sie sind. Momentaufnahmen mit fragwürdiger Aussagekraft. Zumal im Falle der Switch noch hinzukommt, dass die Konsole im März an den Markt ging und nicht wie sonst üblich zum Weihnachtsgeschäft. Oder im Falle der Wii der Umstand, dass Nintendo ähnlich wie Sony bei der PlayStation 4 zunächst gar nicht in der Lage war, die gewaltige Nachfrage zu bedienen. Solche Zahlen bewegen sich deshalb immer auf wackeligen Beinen, weil ihnen so fundamentale kontextuale Faktoren wie Produktionsmengen oder die Inventarkapazitäten des Handels fehlen. Oder ökonomische Überlegungen wie Rezessionen einzelner Länder oder ganzer Kontinente zum Erscheinungstermin. Demgegenüber steht das öffentliche Interesse. Nintendo bringt eine neue Konsole auf den Markt und man will wissen, ob sie erfolgreich ist. Gleichzeitig fehlen nahezu sämtliche dafür notwendigen Informationen. Das Ergebnis ist ein Vakuum, das Nintendo clever mit Erfolgsmeldungen füllt, um die Narration in seinem Sinne zu beeinflussen. Die Presse wiederum schnappt gierig nach diesen Meldungen, weil sie sich in der Pflicht sieht, Antworten zu liefern. Neue Nintendo-Konsole bricht mehrere Rekorde, ist nicht nur eine gute Schlagzeile, sie verspricht auch Antworten auf die Fragen der Öffentlichkeit. Ohne den nötigen Kontext allerdings sind diese Antworten oft nicht hilfreich. Im Zweifel sind sie ebenso dazu geneigt zu desinformieren als zu informieren. Das lässt sich nicht nur bei vergleichsweise banalen Vorgängen wie dem Start einer neuen Spielkonsole beobachten, sondern auch bei Terroranschlägen, Flugzeugabstürzen, Amokläufen. Desinformation durch mangelnden Kontext gehört untrennbar zum Informationszeitalter. Das ist der Nährboden, auf dem Fake News und alternative Fakten gedeihen. Es liegt nahe, den Journalismus dafür verantwortlich zu machen. Aber das ist zu kurz gedacht. Denn auch wenn man ihn nicht aus seiner Verantwortung entlassen kann oder sollte, wird dieser Acker immer noch von uns allen bestellt. Zur Desinformation gehören immer zwei. Der, der desinformiert, und der, der sich voreilig eine Meinung bildet. Gedanken aus dem Elfenbeinturm. Eine hypothetische Frage. Ist es moralisch verwerflich, in einem Spiel einen Menschen zu töten, der unmittelbar nichts Böses getan hat? Eine Wache in einem Schleichspiel zum Beispiel. Oder einen harmlosen, aber wohlhabenden NPC in einem Rollenspiel. Die meisten Spiele beantworten diese Frage utilitaristisch, also mit einer zweckorientierten Ethik. In der Regel heiligt das Spielziel die verwendeten Mittel. Wenn ich mich in Dragon Age Origins dazu entschließe, einen kleinen Jungen zu opfern, um eine sonst nicht zugängliche Spezialisierung für meinen Magier freizuschalten, dann verblasst diese selbstsüchtige Tat im Kontext der erzählten Geschichte zum Kollateralschaden. Denn utilitaristisch betrachtet ist sie gar nicht selbstsüchtig. Wenn die so erworbenen Fähigkeiten instrumental zur Rettung der Welt sind, dann habe ich im utilitaristischen Sinne gerechtfertigt gehandelt, denn ich habe das Wohlergehen der Mehrheit maximiert. In Pillars of Eternity existiert eine Quest, die solche utilitaristischen Überlegungen dezidiert in den Mittelpunkt stellt. Dort trifft der Spieler auf eine Theatergruppe, die unschuldige Menschen im Verlauf der Aufführung auf grausame Weise umbringt. Gewissermaßen die mittelalterliche Variante eines Snufffilms. Wenn sich der Spieler dazu entschließt, den wohlhabenden Mäzen der Truppe zu konfrontieren, dann erfährt er, dass dieser Mäzen geradezu süchtig nach diesen Aufführungen ist, sich offenbar aufrichtig dafür schämt und im Gegenzug einen erheblichen Teil seines Vermögens an gemeinnützige Zwecke spendet, um dafür Buße zu tun. Schaltet man ihn aus, werden womöglich mehr Menschen sterben als bei seinen widerwärtigen Theaterstücken. Das ist die Variation eines klassischen ethischen Dilemmas, das auch als Trolley-Problem bekannt ist. Darin gerät eine Straßenbahn außer Kontrolle und rast auf 5 Menschen zu, die sich auf dem Gleis befinden. Durch das Umstellen einer Weiche kann man die Straßenbahn auf ein anderes Gleis lenken, wo sich nur ein Mensch befindet. Darf man nun die Weiche umstellen? Ist man dazu moralisch sogar verpflichtet? Eine weitere Variation des Trolley-Problems, die TV-Verfilmung des Theaterstücks Terror von Ferdinand von Schirach, sorgte unlängst für mediale Aufmerksamkeit, weil sie die Straßenbahn durch ein Passagierflugzeug ersetzte, das auf ein vollbesetztes Stadion zusteuert und den Zuschauer am Ende über die moralische Legitimation eines Abschusses abstimmen ließ. Während die moderne Ethik den klassischen Utilitarismus überwiegend kritisch beurteilt, funktioniert er im interaktiven Kontext ausgezeichnet, weil es zunächst kein richtig und kein falsch gibt. Dem Trolley-Problem wohnt inhärent kein moralischer Zeigefinger inne. Wenn bei modernen Spielen von einer begrüßenswerten moralischen Grauzone die Rede ist, dann deshalb, weil sich diese Spiele den Elementen des Trolley-Problems bedienen. Nahezu sämtliche Entscheidungen in Mass Effect, Dragon Age oder The Witcher basieren letztlich darauf. Selbst die unschuldige Wache im Schleichspiel funktioniert so. Wenn ich sie umbringe, weil ich gerade keine Geduld zum Schleichen habe oder eine besonders kreative oder garstige Spezialfähigkeit benutzen will, spielt ihr Tod vor dem Hintergrund des großen Ganzen schlechterdings keine überlegenswerte Rolle. Immanuel Kant würde an dieser Stelle möglicherweise einen Herzinfarkt bekommen. Kant nämlich lehnte eine zweckgebundene Ethik ab. Das grundlegende ethische Prinzip seiner Schriften, der kategorische Imperativ, folgt der Prämisse, dass man nur nach derjenigen Maxime handeln solle, von der man zugleich wolle, dass sie allgemeines Gesetz werde. Am Beispiel des kleinen Jungen aus Dragon Age Origins bedeutet das: Will ich, dass ab jetzt jeder kleine Jungen opfern darf, um stärker zu werden? Wenn nein, dann handelt es sich um eine unmoralische Tat und ich habe sie zu vermeiden. Dass Kant in Spielen viel seltener referenziert wird als der Utilitarismus, liegt nicht zuletzt daran, dass ein kategorischer Imperativ naturgemäß erheblich restriktiver und schwieriger abzubilden ist als eine Ethik, die an einen übergeordneten Zweck gekoppelt wird. Dissonnet unternimmt einen zaghaften Versuch. Verhalte ich mich dort im Kantschen Sinne unmoralisch, bildet die Spielwelt dieses unmoralische Verhalten auch ab. Mehr noch, nachdem das Spielziel darin besteht, die kindliche Repräsentantin der totalitären staatlichen Macht zu befreien und meine Taten ihre Persönlichkeit beeinflussen, kann man mit einiger Berechtigung argumentieren, dass meine Maxime zum allgemeinen Gesetz wird. Noch einen Schritt weiter geht das Indie-Rollenspiel Undertale. Dort existiert unter anderem die Möglichkeit, das Spiel durchzuspielen, ohne einen einzigen Gegner umzubringen. Das alleine wäre noch keine besondere Leistung, andere Spiele bieten diese Möglichkeit ebenfalls. Aber wenn man nach diesem pazifistischen Durchgang und der Endsequenz seinen Spielstand lädt, dann wird man von einer prominenten Figur des Spiels förmlich angefleht, es nicht noch einmal zu spielen. Denn sämtliche von den Handlungen des Spielers betroffenen Figuren und Monster sind am Leben und glücklich. Würde man es noch einmal auf andere Weise spielen wollen, man müsste sie töten. Undertale bricht hier nicht nur mit jener vierten Wand zwischen Spieler und Spiel und liefert einen interessanten metaphysischen Blick auf das Wesen eines Safe Games, der eigentlich eine eigene Betrachtung verdient, sondern es stellt auch die spannende Frage, ob seine virtuellen Figuren ein Recht auf Leben und Glück haben und ich das Recht, es ihnen wegzunehmen. Ab wann ist eine virtuelle Figur mehr wert als die Wache im Schleichspiel oder der harmlose, aber wohlhabende NPC in einem Rollenspiel? Ab wann lässt sich anhand meines Umganges mit virtuellen Figuren ein Urteil über mich als Menschen treffen? Wir können das Herz eines Menschen danach beurteilen, wie er Tiere behandelt, schreibt Kant. Und auch wenn die Figuren von Undertale, Dissonnet und Co. gewiss keine Tiere sind. Ab wann kann man denn das Herzen eines Menschen danach beurteilen, wie er sie behandelt? Nie? Oder erst, wenn sie eine künstliche Intelligenz besitzen? Müssen sie denken können, fühlen, nur realistischer aussehen? Oder reicht es vielleicht schon, wenn Sie einen wie bei Undertale darum bitten? Ich würde Ihnen darauf gerne eine Antwort geben, aber ich bin mir nicht sicher.